NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe steht unser Herz. Wie wirken sich Lärm und Luftbelastung aus? Warum greifen Aufklärungskampagnen so schlecht und welche neuen Erkenntnisse gibt es aus der Grundlagenforschung, die uns in den nächsten Jahren helfen, wieder gesund zu werden? Im Durchblicker geht es um Gründächer, die dem Stadtklima nutzen könnten. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Das Ebola-Virus galt zunächst als unbesiegbar. Denn es ist hochinfektiös, weil von Mensch zu Mensch übertragbar. Die Erkrankung verläuft mit Blutungen und schweren Durchfällen, viele Patienten sterben. Das menschliche Immunsystem hat kaum eine Strategie, sich gegen das Virus zu wehren. Deshalb geht es um wirksame Impfstoffe und Medikamente. An der Marburger Philipps-Universität, einer der wichtigsten Ebola-Forschungsinstitutionen weltweit, haben Wissenschaftler einen Pflanzenstoff gefunden, der gegen das Virus helfen soll. Annette Eversberg über die sensationelle Entdeckung.
Die Ebola-Epidemie im westafrikanischen Guinea scheint sich über die Landesgrenzen hinaus auszubreiten. In dem Staat sind bereits mindestens 59 Menschen an der hochansteckenden Virusinfektion gestorben.
2014 waren nicht nur Reporter von Euronews in Westafrika unterwegs. Damals hätte niemand gedacht, dass es möglich sein würde, aus einem asiatischen Naturstoff ein Mittel gegen Ebola zu gewinnen. Praktisch alle Medien berichteten über die rasante Ausbreitung eines Virus mit Todesfolge. Heute ist alles so gut wie vorbei, kann der Virologe Stefan Günther vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg bestätigen.
Die eigentlichen Infektketten sind ja schon im 2015 gestoppt worden, aber es hat dann immer noch wieder Fälle sexueller Übertragung gegeben, da das Virus zum Beispiel in der Samenflüssigkeit von Männern doch sehr, sehr lange, über hunderte von Tagen persistieren konnte und deswegen auch wieder sexuell übertragen werden konnte. Aber im Moment sieht es alles sehr ruhig aus.
Dennoch wird weiter geforscht, um Impfstoffe und Medikamente gegen das besonders aggressive Ebola-Virus zu entwickeln. Bei Impfstoffen stellt man fest, dass sie zwar wirken, aber warum sie genau wirken, weiß man nicht. Auch bei Medikamenten ist das der Fall. Biologen und Virologen der Universitäten Marburg und Gießen ist es gelungen, dem Virus auf die Spur zu kommen, auf molekularer Ebene. Wie aktiv Viren im Allgemeinen und das Ebola-Virus im Besonderen sind, weiß Arnold Grünweller vom Lehrstuhl für pharmazeutische Chemie an der Philipps-Universität Marburg.
Das Virus übernimmt sehr schnell das Kommando in der Zelle. Dies bedeutet, dass zunächst viruseigene Proteine synthetisiert werden, um dann mit Hilfe von zellulären Proteinen neue Viruspartikel herzustellen.
Dass Viren nicht selbstständig leben können, sondern dafür die Zellen eines Wirts brauchen, ist bekannt. Dafür müssen sie die äußere Hülle der Wirtszellen durchdringen, ebenfalls mit Hilfe der Proteine. Sie sind der Schlüssel, der ihnen den Eintritt in den Körper eines Menschen verschafft, damit sie sich schnell vermehren können, Arnold Grünweller.
Diese Viruspartikel werden in sehr großer Anzahl produziert und anschließend aus den infizierten Zellen ausgeschleust, um dann neue Zellen zu infizieren. Und so kann dann eine regelrechte Infektionslawine ausgelöst werden, die uns dann auch krank macht.
Im Falle von Ebola, so der Virologe Stefan Günther, passiert das im Schnellverfahren. Und dazu braucht es nur wenige Viren.
Beim Menschen weiß man das natürlich nicht so genau, weil keiner natürlich diese Experimente machen kann. Wir gehen aber davon aus, auch aus Experimenten an Tieren, dass die Infektionsdosis sehr, sehr, sehr niedrig ist. Vielleicht in der Größenordnung von 10 bis 100 Viruspartikeln. Was eben auch erklärt, dass diese Erkrankung schon durch Kontakte im Krankenhaus relativ schnell übertragen werden kann.
Auch wenn die Krankenschwestern und Pfleger noch so gut geschützt waren. Deshalb erstaunt es, dass es Arnold Grünweller und seinen Kollegen der Universitäten Marburg und Gießen gelungen ist, das Ebola-Virus mit Hilfe eines Pflanzenstoffs auszubremsen. Sein Ursprung liegt in Asien.
Das Silvestrol ist ein sehr komplex aufgebauter Naturstoff. Den kann man aus der Pflanze Aclaria foveolata isolieren. Und diese Pflanze, die wächst hauptsächlich so in der Gegend Indonesien und Malaysia. Und die wird auch dort schon seit langer Zeit als Heilpflanze eingesetzt.
Auf molekularer Ebene ist der Silvestrol in der Lage, die Vermehrung schädlicher Zellen zu stoppen. Für diese Erkenntnis konnten die Ebola-Forscher auf die Arbeit von Krebsforschern zurückgreifen. Auch dort geht es um Proteine, auch Enzyme genannt. Genauso wie Viren brauchen auch Krebszellen letztendlich Eiweißbausteine für ihre Vermehrung.
Dazu benötigen sie unter anderem die Aktivität eines bestimmten Enzyms. Und das Silvestrol, das hemmt sehr spezifisch. Und dadurch wird die Produktion von Proteinen verhindert.
Im Hochsicherheitslabor der Universität Marburg haben die Forscher Zellen, die mit dem Ebola-Virus infiziert waren, genau untersucht. Denn auch das Virus produziert Proteine. Dafür braucht es denselben Eiweißbaustein aus den Zellen des Menschen. Wird diese Eiweißproduktion der menschlichen Zelle gebremst, wird das Ebola-Virus empfindlich getroffen. Arnold Grünweller.
Wir konnten eine sehr gute antivirale Wirkung von Silvestrol feststellen. Silvestrol kann bereits bei sehr niedrigen Konzentrationen sehr effizient die Viruslast absenken.
Was besonders wichtig ist, denn es sind Immunzellen, die als erstes befallen werden, obwohl sie ja eigentlich die Krankheit abweisen sollen. Indem man nun die Proteinproduktion der Viren bremst, weil ihnen das besondere Protein der Zelle nicht zur Verfügung steht, kann sich das Virus nicht mehr so schnell vermehren und das ohne Nebenwirkungen.
Die eingesetzten Silvestrol-Mengen, die wir verwendet haben, die waren nicht toxisch für die menschlichen Zellen.
Das bedeutet, obwohl man das besondere Protein in den menschlichen Zellen gehemmt hatte, war die menschliche Zelle noch lebensfähig. Das Ebola-Virus fand seinerseits keine Strategie, um weiter auf Enzyme anderer Wirtszellen zurückzugreifen, um seine lebenswichtigen Proteine herzustellen. Für Arnold Grünweller von der Universität Marburg ist das ein entscheidender Schritt. Auch wenn es noch eine Weile dauern wird, bis man ein entsprechendes Medikament gegen Ebola entwickeln kann.
Man gibt dem Körper die Möglichkeit, selbst eine Immunantwort aufzubauen. Der Mensch ist nicht angepasst an das Ebola-Virus und wir sind sozusagen der falsche Wirt.
Wichtig ist vor allem die Stärkung des Immunsystems. Deshalb sieht der Wissenschaftler auch neue Perspektiven für die Behandlung anderer Viruserkrankungen.
Diese Viren, die benutzen denselben Mechanismus, also ganz vergleichbar zu dem, was Ebola macht, um Proteine herzustellen. Und auch hier sehen wir ähnliche Effekte des Silvestrols auf die Virusvermehrung.
Annette Eversberg über die Entdeckung Marburger Forscher beim Kampf gegen das Ebola-Virus. Wir kommen zum Schwerpunkt dieser Sendung. Die Herzwochen 2016 der Deutschen Herzstiftung und die Aufklärungskampagnen um die sogenannten stillen Killer. Bluthochdruck, Diabetes und hohe Cholesterinspiegel können zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder plötzlichem Herztod führen. Stress im Sinne psychosozialer Belastungen am Arbeitsplatz oder in Lebenskrisen sowie Luftverschmutzung in Kombination mit Lärm sind ebenso von wachsender Bedeutung als Risikofaktoren für das Herz. Dagegen helfen eine gesündere Ernährung und Sport anstelle von Medikamenten mit Nebenwirkungen. Bluthochdruck ist eine der häufigsten Erkrankungen und Todesursachen in der westlichen Welt. Die Luft in Europa ist besser geworden, aber immer noch sind zu viele Menschen gesundheitsgefährdendem Feinstaub ausgesetzt. Zu diesem Ergebnis kommt die Europäische Umweltagentur EUA in ihrem jährlichen Bericht zur Luftqualität. Im Jahr 2014 mussten demnach 85% der städtischen Bevölkerung eine Feinstaubbelastung hinnehmen, die nach Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation schädlich ist. Die EUA schätzt, dass jedes Jahr 467.000 Menschen aufgrund von schlechter Luft vorzeitig sterben. 2014 starben nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes über 338.000 Menschen in Deutschland an Herzkrankheiten, Herzinfarkten und Schlaganfällen. Forscher an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf können bestätigen, dass zwischen Luftverschmutzung und Bluthochdruck ein Zusammenhang besteht. Angelika Gördes-Giesen hat nachgefragt.
Egal ob an der Autobahn oder in Ballungsgebieten wie zum Beispiel im Ruhrgebiet, die Bewohner können es gar nicht vermeiden, Feinstaub einzuatmen. Es gibt zwar EU-Grenzwerte, aber sie können nicht ausreichend vor den nachteiligen Folgen der Luftverschmutzung schützen. Das ist das Ergebnis einer europaweiten Untersuchung von Wissenschaftlern in 9 Ländern.
Das bedeutet, derjenige, der an der A40 oder an der B8 wohnt und sehr viel Feinstaub einatmet, dass er ein höheres Risiko hat, in den folgenden Jahren einen Bluthochdruck zu entwickeln, als jemand, der genauso alt ist, gleiches Geschlecht, gleichen Lebensstil, der dann aber in Haltern am See wohnt.
So das Fazit von Dr. Barbara Hoffmann, Professorin für Umweltepidemiologie an der Universität Düsseldorf. Die Leiterin der Studie mit mehr als 42.000 Teilnehmern in ganz Europa stellt nüchtern fest, dass rund 15% der Probanden im Laufe der Zeit an Bluthochdruck leiden.
Wir haben die Leute also ganz gründlich untersucht. Wir haben nicht nur den Blutdruck gemessen, wir haben natürlich sie ganz intensiv nach ihrem Lebensstil befragt, Rauchen, Rauchdosis. Wir haben standardisiert Größe und Gewicht gemessen und dann den Body Mass Index berechnet. Wir haben sie nach ihrer körperlichen Aktivität befragt. Das ist ja Ziel der ganzen Untersuchung gewesen, dass man versucht, alle anderen Risikofaktoren möglichst auszuschalten. Und das machen wir, indem wir die halt so genau, wie es irgendwie geht, erfassen, messen, abfragen und so weiter und dann in der Analyse mit berücksichtigen und in der Analyse deren Effekte, also den Effekt zum Beispiel der mangelnden Bewegung, dann mit statistischen Methoden rausrechnen.
Feinstaub besteht aus einem komplexen Gemisch fester und flüssiger Partikel. Sie werden abhängig von ihrer Größe in unterschiedliche sogenannte PM-Fraktionen eingeteilt.
Also PM10, das ist der Feinstaub, dessen Partikelchen einen aerodynamischen Durchmesser von kleiner 10 Mikrometer haben. Entspricht ungefähr so einem Viertel eines menschlichen Haares von der Dicke her. Zum Beispiel für PM10 liegt der Grenzwert bei uns bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und PM2,5, da ist bei uns in Europa der Grenzwert jetzt bei 25 Mikrogramm pro Kubikmeter. Und da ist jetzt zum Beispiel der entsprechende Wert in den USA bei 12. Bei uns liegt er bei 25.
Ultrafeinstaub besteht aus kleinsten Partikeln mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer. Während größerer Feinstaub, also PM10, in oberen Atemwegen meist in der Lunge bleibt, können die Miniteilchen bis in die Lungenbläschen gelangen. Von dort können sie in den ganzen Körper vordringen und etwa zu Kreislauferkrankungen führen. Je kleiner die Partikel sind, desto eher überwinden sie die Luft-Blut-Grenze und führen im Körper zu Entzündungen. Wenn das über einen längeren Zeitraum geschieht, verändert sich die Struktur der Blutgefäße.
Man nennt das dann eine sogenannte endotheliale Dysfunktion. Das bedeutet eben, dass die Gefäße tendenziell sich ein bisschen stärker zusammenziehen, als sie eigentlich sollten. Das verursacht schon mal, dass der Blutdruck ein bisschen höher geht und dadurch ein Ungleichgewicht des vegetativen Nervensystems hervorrufen mit einem Überwiegen des Sympathikus. Das ist der, den man bei der Fluchtreaktion braucht. Und das wiederum eben dieses Überwiegen des Sympathikus erhöht auch den Blutdruck.
Das Team von Barbara Hoffmann untersuchte auch die Auswirkungen von Lärm. Das Ergebnis, der Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Hypertonie, blieb bestehen. Strategien zur Vermeidung der Belastungen wurden entwickelt.
Das ist nicht nur Staub, der aus dem Auspuff kommt, sondern es gibt auch Reifenabrieb und Bremsabrieb und Aufwirbelung. Selbst wenn wir 100% Elektroautos hätten, würden wir diese Quellen innerhalb der Stadt natürlich immer noch haben.
Für die Zukunft, so Barbara Hoffmann, kann die aktuelle Gesetzgebung die Bevölkerung nicht ausreichend vor den Risiken der Luftverschmutzung schützen. Deshalb fordern Mediziner und Umweltschützer zum Beispiel eine stärkere Kontrolle des Autoverkehrs in den Umweltzonen der Städte sowie eine Senkung der Feinstaubgrenzwerte. Keine einfache Diskussion, denn Politiker und nicht Wissenschaftler entscheiden darüber, erklärt Wolfgang Straff, Leiter des Fachbereichs für Umweltmedizin beim Umweltbundesamt. Es gibt noch zu wenig Daten über die Zusammensetzung der Stäube.
Das liegt auch daran, dass wir eigentlich gar nicht so genau wissen, wie der Feinstaub eigentlich wirkt und was vor allen Dingen an dem Feinstaub so schädlich ist. Zum Beispiel sind Verbrennungspartikel schädlicher als jetzt Feinstäube, die zum Beispiel durch Seesalze entstehen. Und so kann man praktisch den Feinstaub eigentlich nicht so über einen Kamm scheren. Wir können über die Messung des Feinstaubs und die Angabe in Mikrogramm pro Kubikmeter nicht aussagen, wo dieser Feinstaub herkommt und ob es sich da um besonders bedenkliche oder um eher harmlose Partikel handelt.
Deshalb versuchen Wissenschaftler im Umweltbundesamt, die Stäube zu typisieren. Aber das ist jetzt nur im Versuchslabor möglich. Bisher erfolgt nur die quantitative Erfassung durch ein bundesweites Netz von Feinstaubmessanlagen. Somit haben Experten wie Wolfgang Straff zwar viele Daten, aber ihre Interpretation ist schwierig. Beispiel Kaminöfen.
Das nimmt immer mehr zu. Das führt mittlerweile gerade in Wohngebieten zu einer Luftverschmutzung, wie wir die in den 90er Jahren vielleicht noch hatten und eigentlich glaubten, das so nicht mehr erleben zu müssen. Aber die Luftqualität ist sehr schlecht geworden dadurch.
Die Europäische Umweltagentur schätzt, dass jedes Jahr 467.000 Menschen aufgrund von schlechter Luft vorzeitig sterben und fordert eine Überprüfung der Grenzwerte.
Soweit der Bericht von Angelika Gördes-Giesen. Aus der modernen Medizin sind sie nicht mehr wegzudenken, die bildgebenden Verfahren, mit denen Ärzte ihre Diagnosen unterfüttern und absichern. Ein deutsches Wissenschaftlerteam ist in diesem Jahr für die Entwicklung eines neuen Verfahrens mit dem angesehenen Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet worden. Das Gerät wird als möglicher Meilenstein für die Diagnose von Herz-Kreislauf-Erkrankungen angesehen. Aber noch ist es in der Erprobungsphase, und zwar am Hamburger Universitätsklinikum UKE. Einzelheiten dazu von Daniela Remus.
So, das ist das Gerät.
Hinter schweren, metallenen Labortüren steht ein weißer Apparat mit glatten Oberflächen. Von vorne ist er ungefähr so groß wie eine Waschmaschine, hat in der Mitte ein tunnelartiges Loch von 12 cm Durchmesser und sieht aus wie die Spielzeugausgabe eines Magnetresonanztomographiegeräts, das auch als MRT oder Kernspin bekannt ist. Dieses Gerät hier im Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg heißt MPI. Das Kürzel steht für Magnetpartikelbildgebung.
Das Besondere an MPI, also MPI basiert darauf, dass ein Kontrastmittel gespritzt wird, was dann mittels der Technik dann sichtbar gemacht wird. Und das Besondere an MPI ist vor allem die Geschwindigkeit, mit der dieses Kontrastmittel dargestellt werden kann, aber auch die Ortsauflösung, die Sensitivität sind die besonderen Eigenschaften des Verfahrens. Und dabei verwendet MPI keine Strahlung und ist deswegen auch schonend für Patient und Arzt.
Sagt Tobias Knopp, Informatiker und Professor für biomedizinische Bildgebung am UKE in Hamburg, der den technischen Teil der Forschungen betreut. Und die ist auch nötig, denn noch ist das MPI in der Erprobungsphase. Entwickelt haben es Bernhard Gleich und Jürgen Weizenecker. Seit 2001 haben die beiden Physiker an ihrer Idee einer schonenden und aussagekräftigen Bildgebung getüftelt. 2005 konnten sie ihre Ergebnisse publizieren und in diesem Jahr sind sie dafür mit dem Europäischen Erfinderpreis ausgezeichnet worden.
Das ist auch ein Prozess gewesen. Das war jetzt nicht so, hey, ich habe eine Idee, machen wir das jetzt, sondern das ist in so einem Prozess gewesen, der sich natürlich über eine längere Zeit hingezogen hat. Und dann gab es Einwände für irgendeine Idee und dann ist das sozusagen in eine andere Richtung weitergegangen. Und so ist das dann rausgekommen, was am Schluss rausgekommen ist.
Der Physiker Jürgen Weizenecker ist bescheiden. Dabei ist vieles an der Erfindung innovativ. Die Bilder, die dieses Gerät erstellt, sind in 3D-Qualität. Darüber hinaus kommt das MPI ohne Röntgenstrahlen aus und das benötigte Kontrastmittel wird vom Körper ganz natürlich abgebaut. Deshalb eignet sich das MPI ganz besonders für die Diagnostik und Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, so seine Erfinder. Denn die herkömmlichen, bildgebenden Verfahren der Gefäßmedizin greifen auf jodhaltige Kontrastmittel zurück und auf Röntgenstrahlen. Jürgen Weizenecker, Professor an der Hochschule Karlsruhe für Technik und Wirtschaft, erklärt die Physik des Geräts, die auf Magnetismus beruht.
Unser Verfahren ist eins, bei dem wir also kleine Eisenpartikel dem Patienten applizieren, die magnetisch sind, sehen wie kleine Magnete aus. Und diese kleinen Magnete, die versuchen wir im Körper durch geschicktes Anlegen von Feldern wiederzufinden.
Magnetische Felder spüren die Eisenpartikel im Körper auf, machen sie sichtbar und können damit zeigen, wo es zu Gefäßerkrankungen gekommen ist. Und das in Echtzeit, dreidimensional und auf den Millimeter genau.
Aber es gibt vielfältige Anwendungen. Also wir haben natürlich die ursprüngliche Anwendung, so Herzanwendung. Wenn man natürlich die Teilchen sehr genau verfolgen kann, kann man eben am Herzen sehr leicht rausfinden, ob es da Engstellen gibt, ob es Verstopfungen gibt, sowas. Dann natürlich auch im Gehirn ist das Gleiche, so Neuroanwendung.
Die Physiker haben das Gerät entwickelt. Jetzt muss es noch auf seine Tauglichkeit für die Praxis überprüft werden, erklärt der Informatiker Tobias Knopp vom UKE.
Wir machen das hier am UKE in ganz enger Zusammenarbeit zwischen Medizinern und Technikern, weil uns auch klar werden soll, ob die Messungen, die wir da tun, auch wirklich dann einen medizinischen Nutzen haben. Das ist für uns dann immer relativ wichtig. Man kann auch durchaus sagen, dass das in den letzten 10 Jahren war MPI durchaus mehr technisch orientiert. Und jetzt sind wir gerade an diesem Übergang, wo man sich jetzt auch wirklich fragt, sagen, was sind die medizinischen Anwendungen, die MPI haben wird.
Der Informatiker und seine Kollegen wollen das MPI so weiterentwickeln, dass es auch am Menschen eingesetzt werden kann. Noch ist das nämlich nicht möglich. Bisher arbeiten die Wissenschaftler präklinisch, also mit Berechnungsmodellen, an Gewebeproben aus dem Labor oder an kleinen Nagetieren. Dreidimensionale Bilder würden die Diagnostik erleichtern. Darüber hinaus wären auch minimalinvasive Eingriffe komplikationsloser möglich. Gefäße zum Beispiel könnten einfacher repariert werden und Tumore zielgerichtet mit Medikamenten beseitigt werden. Bei den herkömmlichen bildgebenden Verfahren verweilt das Kontrastmittel nur für wenige Sekunden im Körper. Die Mini-Eisenoxidpartikel des MPI aber können stundenlang im Körper bleiben, ohne Schaden anzurichten. Dadurch ist eine ständige Überwachung dessen, was im Organismus passiert, zum Beispiel bei einer Operation, möglich. Harald Ittrich, stellvertretender Direktor der Klinik und Poliklinik für diagnostische und interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin, sieht für die Zukunft viel Potenzial in dem neuen Gerät.
Das verringert Narkosezeiten, das verringert Eingriffszeiten, also das verbessert die Präzision des Eingriffes, weil ich natürlich immer wieder sonst mir eine Visualisierung meines Ergebnisses durch erneute Kontrastmittelgaben darstellen muss. Dann sehe ich auch eventuell Gefahren viel schneller, als ich neu auftretende Blutungen, die beispielsweise bei einer Intervention auch mal passieren können, oder Komplikationen, Gefäßeinrisse, würde ich alles sofort in Echtzeit sehen.
Bis dahin aber dürften noch etwa 10 Jahre vergehen.
Daniela Remus war am UKE in Hamburg.
And then there was you. And then there was you, my dear. I thought love was a game one would win or would lose until I found you. Until I found you, my dear.
Mittel- oder langfristig kann ein unbehandelter hoher Blutdruck, etwa durch ein krankhaftes Wachstum des Herzmuskels, zu einer Herzschwäche führen. Wissenschaftler an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover sind jetzt einem Protein auf die Spur gekommen, das mit dafür verantwortlich ist, dem CTRP9. Es hat eine janusköpfige Funktion. Ursula Storost berichtet.
Herzschwäche ist eine weit verbreitete Krankheit, vor allem im Alter. In Europa leiden etwa 10 Millionen Menschen daran. 50% der Betroffenen überleben die Krankheit keine 5 Jahre, sagt Professor Jörg Heinecke von der Medizinischen Hochschule Hannover. Er betreibt Grundlagenforschung.
Wir interessieren uns, welche Mechanismen zur Entwicklung der Herzschwäche führen, molekulare Mechanismen, um neue therapeutische Ansatzpunkte zu finden.
Jörg Heinecke leitet an der Klinik für Kardiologie und Angiologie eine Arbeitsgruppe, die die Ursache für Herzschwäche erforscht. Schwache Herzen, so der Wissenschaftler, sind vergrößerte Herzen. Aber warum ein Herz krankhaft wächst, welche Signalstoffe dafür verantwortlich sind, ist bislang unbekannt.
Was passiert in der Zelle selbst? Welche Signalmoleküle geben dieses Signal in der Zelle weiter zum Zellkern? Und welche Proteine werden da angeschaltet und ausgeschaltet, um eben dieses krankhafte Herzwachstum und dann letzten Endes auch überhaupt die ganze Erkrankung, das schwache Herz, hervorzurufen?
Den Hannoveraner Wissenschaftlern ist jetzt eine Entdeckung gelungen. Sie betrifft das Protein CTRP9. Das ist eines der wichtigen Signalstoffe bei Herzschwäche, sagt die Molekularbiologin Nathalie Fröse, Mitglied der Forschungsgruppe. Lange glaubte man, CTRP9 käme vor allem aus dem Fettgewebe. Die Herzforscher haben jetzt erkannt, das Protein bildet sich insbesondere in Gefäßzellen des Herzmuskels, den sogenannten Endothelzellen.
Die Endothelzellen reagieren auf eine Stresssituation im Herzen und CTRP9 kommt und bindet an Herzmuskelzellen und induziert damit einen Signalweg. Ein Signal wird von einem Protein an ein anderes weitergeleitet, von Protein zu Protein.
Eigentlich ist CTRP9 ein wirksamer Schutzmechanismus des Körpers. Es schützt vor Fettleibigkeit und Zuckererkrankung und vor Zelltod, auch im Herzen. Zum Beispiel, so Jörg Heinecke, sorgt es bei einem Herzinfarkt dafür, dass die Herzmuskelzellen nicht absterben. Deshalb glaubten die Forscher lange, dass das Protein auch die Entstehung von Herzschwäche, etwa durch erhöhten Blutdruck, verhindern könne.
Haben dann aber gesehen, wenn wir das Protein bei Mäusen ausschalten, dann geht es diesen Mäusen viel besser, wenn die dieses krankhafte Herzwachstum haben. Und im Gegenteil, wenn wir denen dieses Protein zuführen, dann geht es den Mäusen sehr viel schlechter. Sie kriegen eine viel stärkere Herzschwäche und ein viel größeres Herz.
Die Natur arbeitet hier also gewissermaßen janusköpfig. Auf der einen Seite schützt das Protein die Herzzellen, auf der anderen Seite kann es das Herz schädigen. Die vage Erklärung der Wissenschaftler lautet derzeit,
dass die Herzschwäche insbesondere ältere Menschen betrifft. Das heißt, die Fortpflanzung hat dann schon stattgefunden, wenn jemand am Herzen erkrankt, sodass es hier keine evolutionäre Regulation gibt, dass es ungünstig für den Menschen ist, dass man CTRP9 im Herzen freisetzt.
Mit anderen Worten, ab einem bestimmten Alter ist es dem Organismus nicht mehr wichtig, ob körpereigene Stoffe auch schaden. Noch können Jörg Heinecke und sein Team den Mechanismus von CTRP9 nicht richtig verstehen. Das müssen sie aber tun, bevor eine Therapie entwickelt werden kann.
Dann müsste man gegebenenfalls zum Beispiel Antikörper gegen dieses Protein entwickeln, die man dann spritzen könnte, die dann dieses Protein abfangen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, da haben wir uns noch nicht mit befasst.
Auch über die Hauptfunktion von CTRP9 kann derzeit nur gemutmaßt werden. Möglicherweise, so Jörg Heinecke, beeinflusst das Protein den gesamten Stoffwechsel des Körpers.
Man weiß, dass es zum Beispiel die Wirkung von Insulin verstärkt, dass es also dazu führt, dass Nährstoffe besser verstoffwechselt werden können. Und ich denke, dass da möglicherweise die physiologische Funktion des Proteins ist.
Dank neuester molekularbiologischer Verfahren kann man heute in komplizierte biologische Mechanismen gewissermaßen hineinschauen. Zum Beispiel mit der sogenannten Deep Sequencing Methode, erklärt die Molekularbiologin Nathalie Fröse.
Wo man nämlich eine komplette RNA aus der Zelle isolieren kann, das ist eine von diesen Signalweitergebern, diese Ribonukleinsäure. Und man kann so ein Screening machen, das heißt, wenn man eine gesunde Zelle zum Beispiel mit einer kranken Zelle vergleicht, man kann dann untersuchen, was ist anders.
Trotz allen Fortschritts arbeiten die Wissenschaftler nach wie vor mit lebenden Tieren, an der Klinik für Kardiologie und Angiologie mit Mäusen. Immerhin weiß man sicher, dass man die Erkenntnisse übertragen kann, sagt Nathalie Fröse.
Sequenzen von Aminosäuren, diesen Proteinen, sind über 80% ähnlich in Maus und in Menschen.
Außerdem, ergänzt Jörg Heinecke, würden heute sehr viele Versuche an Zellkulturen durchgeführt. Aber manchmal käme man damit allein nicht weiter.
Gerade das Herz als Organ, das ja viele andere Organe und den Blutkreislauf aufrechterhält, dass wir das wirklich in einem intakten System untersuchen können, wo wir die Herzfunktion im Gesamtsystem des Mauskörpers untersuchen und verstehen können.
Soweit Ursula Storost über eine Entdeckung der Medizinischen Hochschule Hannover. Trotz aller Aufklärungskampagnen, auch durch die Deutsche Herzstiftung, treten in Deutschland zu viele frühzeitige Gefäßverkalkungen auf und als Folgen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie sind derzeit die häufigste Todesursache in Europa. Medikamente, die den Bluthochdruck senken, haben viele Nebenwirkungen und nicht alle sind bisher ausreichend erforscht. Darüber habe ich mit Professor Ulf Landmesser, Direktor der Klinik für Kardiologie an der Charité Universitätsmedizin in Berlin gesprochen und zunächst gefragt, welche Alternativen zur Medikation bei Bluthochdruck gibt es?
Ja, also ich denke, wir haben beim Bluthochdruck immer als erstes Ziel mal die Lebensstiländerung. Da ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass eine Gewichtsreduktion wesentlich dazu beitragen kann, dass der Blutdruck wieder in den normalen Bereich kommen kann. Weiterhin sollte man auch darauf achten, in der Ernährung nicht zu viel zu salzen, also etwas salzarmer zu essen, und auch regelmäßige Bewegung und körperliches Training können einen sehr günstigen Effekt auf den Blutdruck haben. Das ist eigentlich immer, was wir mit den Patienten besprechen, bevor wir über Medikamente reden. Aber es ist in der Tat so, dass leider eben diese Lebensstiloptimierung oft nicht ausreicht und wir Medikamente brauchen. Da haben wir etwa 5 Klassen von Medikamenten, die wir in Abhängigkeit davon, wie alt die Patienten sind, was es vielleicht noch für Begleiterkrankungen gibt, dann empfehlen. Wir gehen davon aus, dass in der Tat die Behandlung des Bluthochdrucks einer der wesentlichen Erfolge in der Medizin ist, die zur Verlängerung der Lebenserwartung beitragen. Das Tückische beim Bluthochdruck ist sicherlich, dass man ganz häufig die Beschwerden nicht merkt und deshalb für die Patienten nicht immer einfach zu akzeptieren ist, warum man das behandeln soll. Wir wissen aber, dass eben ein sehr hoher Blutdruck wirklich sehr gefährlich ist im Hinblick auf Schlaganfallverursachung oder auch Herzinfarktverursachung. Und deshalb müssen wir eben verantwortlich unseren Patienten empfehlen, das gut zu behandeln.
Herr Professor Landmesser, Sie gehören auch dem wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung an. Herz unter Stress lautet das Motto der bundesweiten Aktionswochen, die gerade zu Ende gingen. Wenn wir an die vorangegangenen Beiträge in der Sendung denken, welche modernen Diagnose- und Behandlungsoptionen können denn bald besser als noch vor 10 Jahren Erkrankten helfen? Wenn wir zum Beispiel an die Magnetpartikelbildgebung hier aus dem Hamburger UKE denken oder auch die Rolle des Proteins CTRP9, beim krankhaften Herzwachstum.
Ich denke, es ist uns auch von der Deutschen Herzstiftung und generell ein großes Anliegen, dass wir vermitteln, dass beim Herzinfarkt die Prävention entscheidend ist. Wenn eigentlich ein Herzinfarkt passiert, ist das eigentlich schon etwas, was wir vermeiden möchten. Und wir können das eben viel besser vermeiden durch eine konsequente Behandlung und frühzeitige Erkennung der Risikofaktoren, die dem Herzinfarkt zugrunde liegen. Das Problem ist, dass beim Herzinfarkt es eben zu einem Einriss in einem Herzkranzgefäß kommt, einem sehr plötzlichen Geschehen mit einer Gerinnselbildung. Und da ist dann sozusagen ganz entscheidend, dass man sehr schnell und sehr frühzeitig in eine Klinik zur Behandlung kommt. Aber wir wollen viel besser werden in der Vorsorge des Herzinfarktes und können sicherlich da auch in Deutschland noch viel erreichen in einer besseren Prävention des Herzinfarktes. Die Bildgebung, wie Sie es angesprochen haben, ist sicherlich ein Aspekt, weil man frühzeitig Gefäßveränderungen erkennen kann und dann auch weiß, dass man intensiver die Risikofaktoren für einen Herzinfarkt behandeln muss. Auch weiter haben wir die andere Arbeit zum CTRP9, ist sicherlich noch im Bereich der Forschung. Das ist sicher spannend zu verstehen, welche Veränderungen letztlich zum Herzveränderung oder Herz,
Wachstum.
Schwäche, Herzwachstum führen können. Wir haben aber eine ganze Reihe spannender neuer Entwicklungen in den letzten Jahren auf den Weg bringen können, wie wir Herzinfarkte in der Zukunft noch besser vermeiden können. Dazu gehört auch die Entdeckung des Proteins PCSK9, was ein ganz wichtiger Regulator, dass der körpereigenen Cholesterinspiegel ist, die zirkulieren. Und dort kann man heute mit sehr modernen Therapieansätzen Patienten, die sehr hohe Cholesterinspiegel haben, wesentlich besser behandeln als früher, sodass wir schon wichtige neue Entwicklungen hier haben und vor allem auch erkennen, dass wir frühzeitig mit der Prävention beginnen müssen.
Stress im Sinne psychosozialer Belastungen am Arbeitsplatz oder im privaten Bereich sowie Luftverschmutzung und Lärm ist wegen seiner wachsenden Bedeutung auch als Risikofaktor Thema der Kampagne Herz unter Stress. Warum ist denn dieses Zusammenspiel zwischen Lärm und Luftverschmutzung so gefährlich?
Da gibt es eine ganze Reihe Untersuchungen in den letzten Jahren, dass in der Tat gerade Lärm oder auch Luftverschmutzung wahrscheinlich sehr wichtige Risikofaktoren auch für Herzinfarkt und Schlaganfall darstellen können. Der Lärm ist letztlich ein wichtiger Stressfaktor. Wir wissen, dass das zum Beispiel zur Erhöhung von Blutdruck führen kann und das eben dann Probleme im Sinne eines erhöhten Herz-Kreislauf-Risikos macht. Jüngere Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass eben die Luftverschmutzung mit nicht nur Lungenerkrankung einhergeht, sondern auch eben einer Erhöhung des Herz-Kreislauf-Risikos. Deshalb muss man darauf achten, wenn man zum Beispiel joggen geht, dass man nicht an einer intensiv befahrenen Straße das macht, sondern dass man eben eher im Wald oder wo man weg von eben Luftverschmutzung ist, Sport treibt. Das ist sicher einer der wichtigen Punkte. Und es gibt ja sehr viele Bemühungen, gerade in den Großstädten auch eben die Luftverschmutzung zu reduzieren. Wir erleben das in anderen Ländern, insbesondere in Asien, sehr extrem, dass die doch sehr große, zum Teil sehr große Luftverschmutzung dort auch zu einer Erhöhung des Herz-Kreislauf-Risikos beiträgt. Ich denke, in Deutschland ist das in geringerem Ausmaß der Fall, aber trotzdem kann man ja auch persönlich darauf Rücksicht nehmen, dass man eben diese Erkenntnisse berücksichtigt und eben gerade wenn man Sport treibt, nicht an einer vielbefahrenen Straße, sondern dort, wo man eben nicht verschmutzte Luft einatmet.
Sie haben ja anfangs schon auf die Notwendigkeit der Lebensstiländerung hingewiesen, mehr Bewegung, mehr Sport, auch gesündere Ernährung. Der Trend scheint aber im Moment, wenn man den statistischen Umfragen glaubt, eher gegenläufig zu sein. Allein wenn man denkt an die zeitaufwendige Nutzung von Smartphones und Tablets, wo stößt denn die Prävention, für die Sie ja auch eintreten, und die damit verbundene Aufklärung an ihre Grenzen?
Ja, das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass in unserer Gesellschaft, dass, wie wir es vorher angesprochen haben, auf der einen Seite immer mehr Stress auch am Arbeitsplatz vielleicht entsteht, eine gewisse Verdichtung auch der Zeit durch die intensive Nutzung eben von den angesprochenen Medien dass das einen sozusagen davon abhält, dass wir eben uns bewegen und Sport treiben und Dinge machen, die eigentlich gesund für den Körper sind. Ich glaube, wir müssen darüber aufklären, dass das eben in der Tat nicht förderlich ist für die Gesundheit, dass gerade Erkrankungen wie der Diabetes oder auch der Bluthochdruck eben dadurch mit verursacht werden, durch einen Mangel an Bewegung und durch eine ungesunde Ernährung. Und wir sehen in der Tat, wie Sie es ansprechen, auch europaweit eine Zunahme des Diabetes zum Beispiel, was eben eine Folge auch von Übergewicht und fehlender Bewegung ist. Und wir müssen dem bereits wahrscheinlich in den Schulen schon entgegenwirken, indem wir darüber eben aufklären, dass ein gesunder Lebensstil zur Vermeidung dieser Erkrankung letztlich dann auch der gefährlichen Probleme wie Herzinfarkt oder Schlaganfall entscheidend ist.
Aus der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen kommen die meisten Herzpatienten in Deutschland. Diese Gruppe wird weiter zunehmen aufgrund der steigenden Lebenserwartung. Heißt das auch, Sie haben noch mehr Patienten in der Herzmedizin zu betreuen, ohne wirklich zu wissen, was da in den nächsten Jahren konkret gefordert sein wird?
Ich denke, wir haben auf der einen Seite durch die bereits begonnene Behandlung der Risikofaktoren, insbesondere dem erhöhten Blutdruck und dem erhöhten Cholesterin, schon gesehen, dass wir dass das ein ganz wichtiger Beitrag zur Verlängerung der Lebenserwartung ist. Insofern sehen wir auch, dass unsere Bevölkerung älter wird und die Behandlung der Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen leistet da einen ganz wesentlichen Beitrag.
Das war Professor Ulf Landmesser, Kardiologe an der Berliner Charité. Und soweit unser Schwerpunkt zum Stand der Herzforschung. Die Musik in der Sendung kommt heute von Norah Jones. Die CD mit dem Titel Daybreaks erschien bei Blue Note.
Aus der Wissenschaft.
Die Marskamera Cassis auf der ExoMars-Sonde Trace Gas Orbiter hat die ersten hoch aufgelösten Bilder des roten Planeten aufgenommen. Sie liefern einen spektakulären Blick auf die Oberfläche. Die Kamera befindet sich seit dem 19. Oktober in der Mars-Umlaufbahn und kam kurzzeitig bis auf 250 Kilometer an die Planetenoberfläche heran, um sich dann wieder bis auf über 100.000 Kilometer zu entfernen. Die Raumsonde überflog an ihrem nächsten Punkt eine Region namens Hebes-Kasma. Zusätzliche Daten wurden erhoben, um die Qualität der Bilder bei der Nachbearbeitung verbessern zu können. Die Farb- und Stereofähigkeiten von Cassis wurden ebenfalls erfolgreich getestet. Um seine endgültige Umlaufbahn zu erreichen, wird der Trace Gas Orbiter im März 2017 damit beginnen, die Marsatmosphäre beim Abbremsen zu nutzen. Nach etwa 9 bis 12 Monaten schwenkt sie dann in einen kreisförmigen Orbit 400 Kilometer über der Marsoberfläche. Die ersten Bilder sind auf der Webseite der Universität Bern frei zugänglich. Am Great Barrier Reef vor Australiens Nordostküste hat die Bleiche der weltberühmten Korallen dieses Jahr Rekordausmaße angenommen und ein Massensterben der empfindlichen Organismen ausgelöst. Forscher der James Cook Universität im australischen Bundesstaat Queensland verweisen darauf, dass die Korallenbleiche besonders im unberührtesten Nordteil des Weltnaturerbes verheerend war. Dieses Gebiet hatte zwei frühere Bleichen in den Jahren 1998 und 1992 mit geringen Schäden überstanden. Den Touristenregionen um Cairns und den Whitsunday-Inseln blieb dagegen das Schlimmste erspart. Die Bestandsaufnahme des gesamten Great Barrier Reef unter Wasser ergab im Vergleich mit früheren Luftaufnahmen, dass seit Februar von den Korallenriffen im Norden zwei Drittel in seichten Gewässern mit einer Ausdehnung von 700 Kilometern verloren gingen. Die Gottesanbeterin Mantis religiosa hat der Nabu zum Insekt des Jahres 2017 gekürt. Damit wolle man unter anderem auf dessen Ausbreitung infolge des globalen Klimawandels aufmerksam machen. Das charismatische Tier mit den großen Facettenaugen wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz als bedrohte Art geführt. Ursprünglich stammt es aus Afrika. Von dort haben sich die bis zu 75 mm langen Weibchen und mit bis zu 60 mm deutlich kleineren Männchen in Richtung Norden ausgebreitet. Besonders wohl fühlen sie sich in sonnigen, trockenwarmen, meist in Südlage gelegenen Gras- und Buschlandschaften mit lockerer Vegetation. In ihrer namensgebenden Pose, mit ihren angewinkelten, betenden Vorderbeinen, gehen sie dort auf die Nahrungssuche. Meist sind es kleine Insekten, selten auch Wirbeltiere wie Frösche, Eidechsen oder Mäuse. Manchmal bezahlt das Männchen die Fortpflanzung mit dem Leben. Das Weibchen verspeist den Kopf während oder nach der Paarung. Wissenschaftler der Technischen Universität München haben einen Rollstuhl entwickelt, der sogar Treppen steigen kann. Dabei stabilisiert er sich selbst, sodass der Rollstuhlfahrer keine Hilfe mehr braucht. Der Rollstuhl erhielt zusätzlich zu den Rädern zwei Beine, die ihn Stufe für Stufe nach oben drücken. Wenn die Ultraschallsensoren des Geräts die Treppe erkennen, fährt der Rollstuhl rückwärts darauf zu, bis die Räder die erste Stufe berühren. Danach fahren die Füße aus und schieben den Rollstuhl aufwärts. Der Prozess wird von einem Kamerasystem kontrolliert. Die Forscher hoffen, dass bald ein Industriepartner mit der Serienproduktion beginnt.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Oke Bandixen. Once I had a laugh, and when I'm older, I will not forget that once I had a laugh, and when I'm tired, I will not forget that once I had a laugh, and when I fall in, I will not forget that once I had a laugh. Ooh, ooh, ooh.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Begrünte Dächer sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch gut fürs Stadtklima. Bekannt ist, dass sie unter anderem CO2 aufnehmen und Feinstaub binden. Und sie kühlen die städtische Hitzeinsel im Sommer, indem das dort gespeicherte Regenwasser verdunsten kann. Doch wie gut können Gründächer das tatsächlich? Und unter welchen klimatischen Bedingungen sind sie am effektivsten? Das wollen Stadtklimatologen der Technischen Universität Braunschweig jetzt genauer als je zuvor bestimmen. Sie untersuchen Gründächer in Berlin und Braunschweig und nutzen dabei erstmals auch eine Messmethode, die bislang nur für große Wälder und Moore angewendet wurde. Carmen Wojcek war bei Messungen auf einem Gründach in Braunschweig dabei.
Vom Treppenhaus aus geht's durch eine Tür hinaus ins Freie, auf ein flaches Dach in 25 Metern Höhe, mitten in der Stadt. Unten düsen ein paar Autos und Lkw vorbei. Man hört den Straßenlärm. Zu sehen ist hier oben dagegen nur eine grüne Landschaft, ein großer grüner Pflanzenteppich. Den nehmen der Stadtklimatologe Stefan Weber und die Studentin Jana Kase von der Technischen Universität Braunschweig gleich genau unter die Lupe. Sie wollen nämlich messen, wie effektiv Gründächer wie dieses hier fürs Stadtklima sind. Ich folge den beiden und es fühlt sich so an, als würde ich auf Wolken gehen oder über eine dicke Moosschicht im Wald. Der bewachsene Boden ist weich und feucht und meine Füße sinken auch ein bisschen darin ein. Wo geht's denn jetzt hin?
Ja, ich würde Sie gerne mal mitnehmen zu unserem Versuchsaufbau im hinteren Bereich des Daches.
Ich sehe hier 6 Blumenkästen, also so große Holzrahmen und dort sind Pflanzen, die man eben auch auf dem Gründach, über das wir gegangen sind, gerade sehen kann. Welche, die sind hellgrün, welche, die sehen aus wie so kleine Röschen, also so dicke Blätter haben die.
Das ist relativ trockenheitstolerante Vegetation und wir haben uns dazu entschieden, hier in unserem derzeitigen Versuchsaufbau eben kleine Parzellen zu bemessen und die beproben wir unter verschiedenen Rahmenbedingungen. Wir lassen beispielsweise 1 trocken fallen, bewässern 1 optimal und uns interessiert natürlich genau, wie reagieren die Gründächer auf die unterschiedlichen Bedingungen hinsichtlich ihrer CO2-Aufnahme oder eben der Verdunstung.
Die Pflanzen nehmen das schädliche CO2 zum Beispiel von den Autos hier unten auf der Straße auf und das natürlich auch gut fürs Stadtklima. Das bestreitet aber heutzutage ja eigentlich niemand mehr. Ganz neu ist diese Erkenntnis also nicht.
Ja, Sie haben vollkommen recht. Was wir nicht wirklich gut wissen, ist, wie viel positive Eigenschaften haben Sie denn? In welchem Umfang haben Sie positive Eigenschaften? Und wenn Sie sich hier unser erstes Modul mal anschauen, hier läuft gerade eine Messung. Hier.
Ja. Die Messstation sieht für mich so aus wie ein Küchengerät, so ähnlich wie ein Mixer. Da ist eine gläserne Rührschüssel auf einem weißen Fuß. Allerdings steht die Schüssel hier auf dem Kopf. Und da findet diese Messung jetzt irgendwie automatisch statt, oder?
Genau. Wir nutzen diese Schüssel, um eine kleine Atmosphäre zu bilden, die uns hilft, den Austausch zwischen dem Gründach und der darüber befindlichen Luft zu messen. Das heißt, die Kammer schließt sich und legt sich auf das Gründach. Und in dieser Zeit wird gemessen, wie sich die Konzentration von Kohlendioxid und von Wasserdampf mit der Zeit verändert. Jana, kannst du vielleicht gerade mal schauen, was die aktuelle Messung jetzt zeigt?
Also die letzte Messung hat jetzt einen negativen CO2-Fluss von 3 Mikromol angezeigt.
Das heißt, ein negativer Wert zeigt uns, es wird aus der Luft CO2 an den Boden quasi abgegeben. Die Pflanzen nehmen es über Photosynthese auf. Wenn wir uns die anderen Parzellen anschauen, beispielsweise die, die wir trocken fallen lassen, dann sieht das dort durchaus anders aus.
Da ist so ein Plexiglasdach drüber.
Genau, das ist ein Modul, was wir bewusst schützen vor Niederschlag. Und da können wir jetzt mal eine Messung machen, um uns den Unterschied mal anzuschauen. Ja, Jana, kommen wir nehmen alles mit rüber.
Also die Forscher tragen die Messstation jetzt auf die Parzelle daneben. Die sieht ziemlich traurig aus, kann man sagen. Die Pflanzen sind ja fast schon vertrocknet, grau. Und die dicken, fleischigen Blätter sind hier ziemlich eingefallen. Also die Messstation wird jetzt hier an eine bestimmte Stelle auf dieser Parzelle gesetzt.
Genau, wir haben in jeder Parzelle einen Ring ausgebracht, den brauchen wir für die Messung, der isoliert ein Stück des Bodens und wir müssen jetzt aufpassen, Jana, ja, okay, so, dass wir die Kammer sehr genau aufsetzen, damit sich diese kleine abgeschlossene Atmosphäre ergibt und wir haben die Messung jetzt gerade hier gestartet.
Ja, also für das Trockene kann man jetzt den aktuellen CO2-Fluss von minus 0,5 Mikromol sehen.
Es wird also momentan immer noch CO2 vom Gründach aufgenommen, aber nur noch wenig und deutlich weniger als bei dem, was wir gerade bemessen haben. Und neben dem CO2 schauen wir uns ja vor allem hier auch noch die Verdunstung an. Das ist der zweite wesentliche Prozess, den so ein Gründach leisten kann, dass es eben Wasser verdunstet, Wasserdampf freigibt und so die Stadtatmosphäre zu kühlen. Jana, kannst du mal schauen?
Ja, also mittlerweile sieht man, dass die Verdunstung dieses trockenen Moduls nur noch knapp über Null liegt. Da kann man sagen, dass das im Vergleich zu den anderen Modulen, die gut bewässert sind, sehr, sehr, sehr gering ist.
Ja, genau. Das ist der Unterschied, den wir hier zu bemessen versuchen. Und Jana hat während ihrer Messung zeigen können, dass das Modul, was eben ausreichend niederschlagsversorgt ist, ungefähr 40% mehr Verdunstung leisten kann. Und wir wissen, dass auch für Deutschland im Klimawandel prognostiziert ist, dass die sommerlichen Niederschläge zurückgehen werden. Und wir müssen uns aus diesem Grund sicherlich auch über mögliche nachhaltige Bewässerungsmethoden von Gründächern Gedanken machen, wenn sie weiterhin gut funktionieren sollen.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Carmen Wojcik berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Norah Jones. Die CD mit dem Titel Day Breaks erschien bei Blue Note. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.